Ich möchte gern euch was weitergeben, Gedanke, der mich bewegt hat und den ich erstaunlich fand. Im Nachdenken über uns als Gemeinde, über den Gottesdienst, was Gott so, auch über den Weg, den Gott gerade mit uns geht, bin ich an zwei Gleichnisse erinnert worden, die uns bekannt sind, die nichts Neues sind, aber was mich ein Stück erfreut hat, dass ich die in einem neuen Licht gesehen habe, zum einen und auch in einem neuen Zusammenhang. Als solches habe ich das so für mich noch nicht wahrgenommen und ich hoffe, dass euch das hilft, denn es geht am Ende mit dem Ziel um unsere Nachfolge und es geht am Ende darum, dass wir, wie Paulus das im Römerbrief schreibt, dass wir am Eifer nicht nachlassen sollen, brennend sein im Geist und den Herrn dienen. Also es geht in diesen Gleichnissen um einen Zusammenhang unserer Nachfolge und mit dem Ziel, was ich verfolgen möchte, dass wir eben brennend bleiben im Geist und in unserem Eifer nicht nachlassen. Also dieser Vers war aus Römer 12, Vers 11 für die meisten, denke ich, bekannt. Und ich möchte uns nochmal lesen, das altbekannte Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und möchte dann mal zwei, drei Dinge sagen, die mir da wichtig geworden sind. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte und seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jeden nach seiner Kraft. Und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere Talente gewonnen. Da sagte der Herr zu ihm, recht zu, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben und siehe, ich habe mit ihnen 2 weitere dazu gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh hin zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde und siehe da, hier hast du das Deine zurück. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du doch mein Geld den Wechslern bringen sollen. So hätte ich bei meinen Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er im Überfluss hat. Aber von dem, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Okay, ich habe da 2, 3 Dinge, die mir da wichtig geworden sind. Und zum einen möchte ich mal eine Sache zu den Talenten sagen. Also die Talente, die wir haben, das sind im weitesten Sinne Dinge, die wir ein Stück weit von Gott zur Verfügung bekommen haben und die wir auch im gewissen Sinne nicht aus uns heraus letztendlich generieren können. Aber wir können manches, nochmal zu dem Vers am Anfang, doch am Brennen halten. Und deswegen möchte ich da mal einen Schritt weitergehen zu den Talenten, dass ich der Meinung bin oder ich denke das so, dass es nicht ausschließlich nur die Talente sind, wo du sagst, ja, was habe ich vom Herrn? Der eine kann lehren und der andere kann handwerkern und der nächste kann vielleicht beten. Und das sind halt die Talente und irgendwie soll man mit viel, viel Leistung immer alles irgendwie schaffen. Es kann sein, und ich denke auch ein gewisser Wahrheitsgrad ist dran, die Talente sind natürlich auch die Dinge, die wir als Gaben oder Geistesgaben und auch als Fähigkeiten mitbekommen haben. Aber ich glaube, bevor wir in dieses Detail gehen, gibt es noch etwas, was der Herr uns schenkt und was wir mal im weitesten Sinne auch mit zu den Gaben dazu zählen sollten, zu diesen Talenten. Und dann kommen wir nämlich auf diesen relativ krassen Vers, über den ich immer ein bisschen so meine Mühe hatte, denn dem einen, der da sich keine Mühe gegeben hat, dem ist das eine Talent auch noch weggenommen worden und auch noch dem gegeben worden, der sich die viele Mühe gegeben hat. Und irgendwie regt sich da manchmal so dieser Ungerechtigkeitssinn, wo du dann sagst, oh, das muss dann nicht auch noch sein. Und dass der da schon viel hat, dem wird noch mehr dazugegeben und dem, der dann am Ende relativ wenig hat, dem kommt das, was er dann hat, auch noch abhanden. Und ich denke, einen guten Zusammenhang zu diesen Dingen sind die Sichtweise, wenn wir unter den Talenten etwas anderes verstehen. Zum Beispiel glaube ich, etwas, was uns der Herr schenkt, ist zum Beispiel Liebe zu ihm oder Liebe zum Herrn. Das ist zum Beispiel etwas, was in erster Linie auch erstmal ein Geschenk ist. Und dann merkt ihr schon, in zweiter Sicht eine Herausforderung, dass uns das nicht verloren geht. In erster Linie gibt es irgendwann mal einen Punkt, wo wir den Herrn in seiner Tiefe kennenlernen, wo wir seine Liebe kennenlernen und er sagt, du, ich gebe dir auch die Liebe zu mir. Ich schreibe mal noch ein paar Sachen an. Ich denke, dass die Liste bei Weitem nicht vollständig ist. Aber ich denke, das sind auch solche Sachen. Eine andere Sache könnte sein, etwas, was uns der Herr gibt, schreibe ich mal hier, Eifer für ihn. Auch etwas, was in allererster Linie erst einmal uns, zu uns kommt, auch als Geschenk vom Herrn. Und dann ist es aber etwas, wo wir etwas damit zu tun haben. Und dann, darauf komme ich noch, was das zusammenhängt. Eine Sache, die der Herr uns auch schenkt und uns auch mitgibt, zum Beispiel das Thema Zeit für ihn. Manchmal ist das etwas, wo ich sage, oh Herr, gib mir diese Talente, gib mir das. Es ist ein großer Kampf um solche Art Talente. Es ist also nicht nur die Fähigkeit, auch sowas zu sagen, Mensch, Herr, das sind ja Dinge, die ich auch, irgendwie hast du angefangen, mir das zu schenken, dann meinetwegen ist jetzt vielleicht doppelt gemobbelt, Liebe zu ihm, oder ich schreibe mal hier klein drunter, zu seinem Wort. Also wie gesagt, diese Tabelle oder diese Sachen sind mir spontan eingefallen, oder machen wir mal als letztes eine Sache, was auch der Herr beginnt, in erster Linie erstmal uns zu schenken, Vertrauen. Vertrauen zu ihm. Vertrauen ist ja ein Bestandteil von unserem Glauben und so weiter. Ich glaube, dass der Herr irgendwann mal bei jedem von uns anfängt, auch solche Talente auszuteilen. Und dann kommen wir zu diesem Vers, der da sagt, dass wer da sich wenig bemüht, diese Talente zu vermehren, dem wird am Ende auch das allerletzte Talentchen noch weggenommen werden. Und wer sich bemüht, dieser Art Talente, Zeit für ihn zu vermehren, Eifer für ihn, solche Dinge zu vermehren, die werden vom Herrn das Urteil bekommen, gut gemacht, du guter Knecht. Und wie das funktioniert, und die Bibel sagt ja hier an dieser Stelle, ich habe also zuerst begonnen mit der Matthäusstelle 14 bis 30, wo da steht, und er gibt das jedem nach seiner Kraft.
Es gibt verschiedene Maße von Vertrauen und von Glauben. Für den einen gibt es so viel Vertrauen für den Herrn, dass er sagt, ich werde meinen ganzen Job hinlegen, weil ich dem Herrn vertraue. Das sind vielleicht 5 Talente und die gilt es zu vermehren. Der andere sagt, ich habe das eine oder die 2 Talente ihm zu vertrauen, dass ich eine neue Arbeit bekomme und dort wieder versorgt wäre. Aber auf jeden Fall will der Herr, dass wir diese Art, diese Form von Talenten vermehren. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird es dem, der da wenig hat, das auch noch abhanden kommen. Und eines Tages wirst du sagen, warum soll ich meine wertvolle Zeit auch noch für den Herrn verwenden? Es wird dir abhanden kommen und du wirst schauen, wo du eher eine Ausrede hast, zu irgendeiner Sache nicht hinzugehen, weil dir andere Dinge wichtiger sind. Und der sagt, die Zeit habe ich für meinen Herrn, der wird sagen, das ist so cool, ich schaufel mir noch mehr Zeit für den Herrn frei. Weil da ist ein Potenzial da, da habe ich mehr Gewinn für mich und meinen Alltag, für mein Leben. Wenn ich mir dieses Talent vermehre, will ich da auch noch mehr dazu. Und wer dann sagt, wisst ihr was, ich grab das ein Talent habe ich grab das ja auf, in der Form einmal pro Woche, kann ich ja irgendwie so tun, als wenn ich hier in der Reihe sitzen dazugehöre, irgendwann würde das auch noch abhanden kommen. Dass das nicht zu unterschätzen ist und dass wir was damit tun sollen, wird uns in dem gleichen Gleichnis an einer Parallelstelle noch etwas bewusster. Nämlich, ich schlage jetzt mal auf Lukas, das ist also wie gesagt dasselbe in einem anderen Evangelium, Lukas 19. Aber da möchte ich euch was zeigen, worauf es mir ankommt. Also, wie gesagt, dieses Gleichnis wird hier etwas anders erzählt, vom Wortlaut hat aber den gleichen Inhalt. Jesus sagte, ein Mann aus vornehmer Familie reiste in ein fernes Land, um sich dort zum König über sein eigenes Land einsetzen zu lassen und dann zurückzukehren. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jedem 1 Pfund. Arbeitet damit, bis ich wiederkomme. Und das ist das, worauf es mir ankommt. Hier in dem Vers 13, im Lukas 19, Vers 13, sagt er nochmal dazu, arbeitet damit. Lasst das, was ihr bekommen habt, nicht einfach so achtlos liegen, wie in diesem Gleichnis. Grabt es nicht ein, sondern arbeitet damit. Und es ist wirklich an die Leute gerichtet, die dem Herrn kennen. Dieses Gleichnis in Lukas gibt uns die Information, dass dieser König auch 2 Personengruppen einteilt. Er teilt die Personengruppen ein, die unter den 10 Dienern zu verstehen sind, die zu ihm gehören. Diese Stelle, dieses Gleichnis gibt auch noch Auskunft von völlig anderen Leuten, auf die ich heute nicht eingehe. Das sind die Bürger des Landes, die ihm hinterhergelaufen sind und haben gesagt, wir wollen nicht, dass dieser Mann König über uns wird. Und die erhalten dann noch ein ganz anderes Urteil. Um die soll es mir heute nicht gehen. Das ist mal nur nebenbei erwähnt, dass es in diesem Gleichnis auch drin steckt. Also wir gehen jetzt von den Leuten aus, die gesagt haben, ich will, dass dieser Herr im Himmel, unser Gott, unser Vater, König über uns ist. Um die Leute geht's. Und die Leute verhalten sich halt unterschiedlich mit den anvertrauten Dingen. Die einen sagen, ich werde damit handeln, wie auch immer. Es ist mir auch in erster Linie egal, ob ich zu denen gehöre, die 5 oder 3 oder 2 Talente gekriegt haben. Der Punkt ist, ich will das vermehren. Ich will das vermehren, damit mir am Ende nicht das auch noch abhanden kommt. Die Liebe zum Herrn, die Liebe zu seinem Wort oder andere Dinge. Und dieses, ich würde sagen, fortwährende und ständige damit arbeiten, damit handeln, damit arbeiten, bis er wiederkommt. Also hier, das ist aus der NGÜ die Formulierung, Lukas 19, Vers 13. Vor der Abreise rief er 10 seiner Diener zu sich und gab ihnen Geld, jeden 1 Pfund. Und er hat sie aufgefordert, arbeitet damit, bis ich wiederkomme, sagte er. Also ich denke, das ist eine sehr wichtige Geschichte. Und ich möchte das, was passiert, wenn wir nicht damit arbeiten. Also zum einen gibt das Gleichnis für sich selbst diese Auskunft, dass dir diese Dinge auch noch abhanden kommen. Und ich habe dann, weil ich gesagt habe, da waren zwei Gleichnisse, die ich in einer für mich in einem diesmal in dieser Denkweise für mich in einem Zusammenhang gesehen habe, die ich bisher noch nicht für mich so erkannt habe. Und zwar ist das andere dieses Gleichnis mit diesem Flicken, neuen Flicken auf dem alten Kleid, beziehungsweise mit dem neuen Wein in diese alte Schläuche. Da kommen die Jünger zu Johannes und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer? Okay, ich lasse es mal weg, das ist ein bisschen, ich gehe mal noch zwei Verse weiter. In Matthäus 9, Vers 16 beginne ich mal. Niemand setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben beide miteinander erhalten. Und welchen Zusammenhang stelle ich da her? Also ich denke von dieser Sache, ich glaube, dieses alte Kleid, das Kleid erstmal, ob es jetzt neues oder alt ist, ich denke, das ist ein Synonym dafür, eine Beschreibung, dass das auch unser geistliches Leben sein kann. Unser geistliches Leben, auch die Dinge, die wir vielleicht außen herum sehen, die wir so tun, hier und da auch vielleicht eine Veranstaltung, vielleicht aber die Art, wie wir dem Herrn begegnen, es ist erst einmal als Vergleich gesehen unser Kleid, was wir haben. Wir sind von neuem geboren, wir haben ein neues Gewand bekommen und jeder von uns, der den Herrn lieb hat, startet und der die klare Entscheidung mit dem Herrn trifft, startet mit so einem neuen Gewand. Nach deiner Wiedergeburt, nach der Taufe, nach irgendwelchen Dingen, nach einem Neustart, wie auch immer. Gott ist immer bereit, dir ein neues Kleid zu geben. Und diese Sache, mit diesem neuen Kleid, schenkt er dir auch immer wieder diese Talente, diese Gaben. Und dann kann es passieren, dass dieses Kleid alt wird. Und ich glaube, eine Ursache, wenn das passiert, ist, wenn wir mit diesen Dingen, die der Herr uns schenkt, angefangen mit dem, was ich hier auf dem Flipchart geschrieben habe, die Grundlagen, fundamentalen Dinge und natürlich weiter auch andere Talente, die dann in Richtung Gaben gehen, dass wenn wir nicht damit handeln, wie ich das vor uns aus dem Lukas-Evangelium, wenn wir nicht damit vorgelesen haben, nicht damit arbeiten, dann wird das geistliche Kleid, unser geistliches Leben, ein altes Kleid. Und dann glaube ich, dieser neue Flicken aus dem neuen Tuch, also ich möchte mal sagen, für mich sind das geistliche Notlösungen. Hier und da mal irgendwas Frommes auf unseren Lebensstil draufpappen. Und die Bibel gibt uns hier eine Information, dass das nicht funktionieren wird. Und der Kerngedanke ist, durch das Arbeiten, durch das Handeln und Vervielfältigen der Dinge, die jeder von uns je nach Maß deiner Kraft von Gott bekommen hat, ist das Ziel, dass dieses Kleid ein neues bleibt. Oder wenn wir dieses Gleichnis weiterlesen, ist das Gleiche nochmal anders ausgedrückt mit dem Weinschlauch, dass der Weinschlauch nicht rissig wird und dass der Weinschlauch nicht kaputt geht, wenn Gott wieder frischen Wein reinfüllt. Und das ist auch für mich ein Zeichen, wenn Gott schenkt uns Dinge, die sind immer frisch, die haben immer Dynamik, die haben immer Kraft, da geht immer was aus von Gott. Also du brauchst nicht beten und sagen, Herr segne mich, aber bitte mit irgendwas Alten, mit irgendwas, was mich nicht herausfordert oder mit irgendwas, das wird nicht passieren. Der Herr will gerne uns segnen, aber da ist immer Potenzial drin. In dem, was vom Herrn kommt, ist immer Kraft drin, ist immer ein bisschen Explosion auch drin. Und das wird für uns dann anstrengend, wenn wir es uns leider geleistet haben, unsere Talente zu vergraben unsere Flexibilität im Herrn, einfach Zeit für den Herrn, Vertrauen auf den Herrn, Eifer für ihn, wo es, ach komm, übertreib's nicht. Es gibt auch noch was anderes. Und dann kommt das Potenzial von Gott, weil du vielleicht zufällig in einem Gottesdienst bist, wo der Herr dich herausfordert. Und dann wirkt das auf dich nicht wie ein Segen, wie ein frisches Wasser, sondern eher wie eine Ohrfeige. Auf dich, weil das auf einmal zu dem Lebensstil, zu den schon vergrabenen Talenten nicht mehr dazu passt. Dann wird dieser, ja, mal im Bild gesprochen, dieser goldene Flicken auf der dreckigen, verölten Arbeitskleidung richtig komisch aussehen. Ist richtig fremdartig. Aber ein goldener Umhang über einem goldenen Kleid wird irgendwie alles nur noch schöner machen. Aber wenn du dir das geleistet hast, die falschen Klamotten anzulassen, und es passiert ja immer mal was, aber Gott gibt uns ja die Chance, diesen Erneuerungsprozess, dieses damit Handeln immer wieder von Neuem anzufangen und damit nicht aufzuhören. Ja, das war das, was mir auf dem Herzen war, und ich denke, eine Sache noch so zum Abschluss ist, zum Beispiel im Epheser 5, Vers 26, wenn wir gemerkt haben, wir haben da nachgelassen, dann setze dich wieder aus, diesem Wasserbad im Wort. Setze dich den Dingen wieder aus, die Gott für dich hat, und treff wieder neue Entscheidungen, zu sagen, Herr, also ich bin mir sicher, du hast mir Dinge gegeben und ich will sie vervielfältigen, und ich habe schon in einer gewissen Weise auch einen Respekt davor, dass du sagst, am Ende wird das, wenn ich mir es leiste, die Liebe zu dir erkalten zu lassen, wird mir das am Ende auch noch gänzlich weggenommen. Und das wünschte ich und bete ich, dass mir und uns gemeinsam das nicht passiert.
Ja, ich würde gerne nochmal erst mal an diesem Punkt anschließen mit den Talenten. Also ich finde das eine interessante Sichtweise. Wir haben ja immer so sehr ausgeformte Vorstellungen von Talent, ne? Musik, Klavier spielen, gut reden können. So, das sind so die Talente, die man so kennt. Und das Ganze geht aber, wie man ja sehen kann, noch ein ganzes Stück weiter. Als vorhin im Lobpreis habe ich einen Impuls bekommen, der passte so gar nicht dazu. Bumm. Okay. Ich habe dann schnell in meinem Handy nachgeguckt, ob das stimmt. Das stimmt. Und ich denke, dass ich das euch so weitergeben sollte. Und zwar, was jetzt hier gleich erscheint, ist 100677. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? .00.677, das ist 1.677.000. Was das ist die Anzahl der aktuell runtergeladenen Predigten von unserer Webseite. In der letzten Woche sind wir durch 1 Million Downloads runtergekommen. Und ich habe das schon vergessen gehabt. Und in dem Moment sind wir gesagt, guck da mal nach, jetzt sind wir durch die Millionen durch. Ich schaue danach und tatsächlich, das stand da. Und bei mir löst das so ein bisschen Respekt aus. Also 1 Million, das ist eine Hausnummer, das ist nicht irgendwas. 1 Million Predigten, die hier gehalten worden sind, haben sich Leute im Land draußen angehört. Und jetzt kann man überlegen, warum haben sie sich das nicht angehört und warum haben sie sich das angehört? Also erstens, wenn man sich uns anschaut, dann sind wir nie unbedingt, also wir haben nicht so die besten Voraussetzungen dafür, dass viele Leute unsere Predigten anhören. Also in einer Stadt, wo die Leute eher wegziehen, die Predigten gehalten in dem Dialekt, wo man im größten Teil von Deutschland eher schmunzelt. Wenn man mal so in die üblichen Seiten schaut, dann gibt's da Menschen, die haben viel Theologie studiert und die können deutlich besser reden wie wir. Und die sind dann auch vorbereiteter mit Folien und ausformulierten Texten. Haben wir alles nicht zu bieten. Ich setze sogar noch mal einen drauf. Wir hatten jetzt am Donnerstag, also die meisten von euch sollten ja, oder ein Gutteil von euch sollte ja die Erfahrung gemacht haben, in der letzten Woche in neuen Gruppen sich zu treffen. In neuen Jups-Gruppen meine ich. Also wir ja auch. Wir waren in Brünnlos und die meisten wir kannten uns ja noch nicht so sehr, und da habe ich mal so rumgefragt, so an Erwartungshaltung, und so Leute haben erzählt, wie es ihnen so gegangen ist. Die sind alle in den letzten 10 Jahren in die Gemeinde gekommen, und durch die Bank weg haben sie berichtet, so von der ersten Erfahrung in diesen Gottesdienst reingekommen zu sein. Und der war mal nett formuliert, teilweise verwirrend. Also so, hä, was ist denn das hier für ein Haufen? Wie? Oh je. Bis hin, naja, wir haben dann der Gemeinde noch eine Chance gegeben und beim nächsten Mal war es besser. Mal ein Originalzitat, ich sage jetzt nicht, was war. Ja, aber da war noch was anderes. Haben auch alle unisono gesagt, sagen, da war noch was anderes. Also das war nicht die Äußerlichkeit, die jetzt so einen Wow-Faktor hervorgebracht hat, sondern da war noch was anderes da. Also wir, die wir da schon ein bisschen näher sind, wir wissen, was das andere ist, nämlich, dass der Herr hier ist. Und das macht den Unterschied aus. Und ich habe dann noch gesagt, ja, uns als Gemeinde ist es gar nicht so sehr wichtig, dass sich so neue Leute hier spontan wohlfühlen, sondern wir wollen in erster Linie erstmal, dass sich der Herr wohlfühlt. Das ist uns wichtig. Und interessanterweise, alle die, die das so berichtet haben, haben genau das wahrgenommen. Also die haben zwar netter formuliert, die sind zwar etwas eigen, aber da ist was. So, und dieses Ding, das ist doch der Grund, warum so viele Leute sich das anhören, was wir hier sagen. Weil hier etwas anders ist und das hat was mit uns zu tun. Also auch mit jedem von uns zu tun. Das ist auch ein Talent, was wir in die Waagschale werfen. Also die Art und Weise, wie wir in den Gottesdienst kommen, die 20, manchmal 30, manchmal über 30 Menschen, die sich eine halbe Stunde vorneweg da draußen treffen, um für diesen Gottesdienst zu beten, weil sie ein Herz dafür haben, das ist nicht großartig, wir können hier drüber berichten, ich bin jetzt irgendwie in Afrika, habe ganz große Predigten gemacht und Menschen errettet, aber das macht einen Unterschied. Und irgendwie über lange Zeit scheint das einen ganz erheblichen Unterschied zu machen. Über 1 Million. Also mich hat das beeindruckt. Das sind die kleinen Dinge, die man so gar nicht so für voll nimmt. Aber über einen längeren Zeitraum kommt da echt was zusammen. Und gut, 1 Million macht noch keinen Sommer, aber es ist schon mal erheblich was. Irgendwann ist da mal noch eine Null dazu. Ganz bestimmt. Werden wir das noch erleben, mal sehen, aber irgendwann ist noch eine Null dazu. Und wenn dann noch eine Null dazu kommt, wenn wir dann bei 100 Millionen sind, dann hat es das Land ja verändert. Also das hat Auswirkungen. Und schätzt mal diese alleine nur das Thema, ich hätte jetzt hier, würde hier gerne noch das Wort Treue dazu schreiben. Das ist wertvoll. Gut, ich mach das. Treue. Genau. Einen treuen Mann, wer findet ihn? Steht in den Sprüchen. Das ist eine seltene Gabe und der Herr freut sich da enorm. Und das sind auch Talente, die jetzt gar nicht so im ersten Moment einem in den Kopf kommen mögen. Das ist dem Herrn wichtig und damit macht er was. Und das ist nie nur so eine diffuse, so ein diffuses Versprechen, wo man sagen kann, ja, wenn alles gut wird, sondern das ist real. Also Zahlen sind enorm real. Das ist gezählt worden über 10 Jahre übrigens, aber egal. Das ist real. Irgendwann passiert da was. Und da haben wir alle irgendwo einen Anteil dran. Und das hat mich echt beeindruckt. Der Karl Robert hatte heute früh ein Bild. Jetzt kommen wir mal zu dem anderen Teil. Und da geht es um diesen Bergsteiger, der da so halb in der Wand hängt. Ich gehöre zu denen, die sowas machen hier und da oder als sie jünger waren, gemacht haben. Und deswegen weiß ich, wie sich das so anfühlt. Und es ist tatsächlich so, also nach unten schauen, das sollte man nicht tun. Also manchmal sagt das Wort, ja, haben wir heute früh gesagt, wir sollen uns erinnern an die guten Dinge. Das sollte man, wenn man in der Wand ist, nicht machen. Also man sollte nicht runtergucken und schauen, oh, das habe ich alles schon geschafft. Das ist nicht hilfreich. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern ich will auf eine andere interessante Erfahrung raus, die mich in dieser Kletterei enorm geprägt hat. Also man klettert dann da hoch, ne, und dann gibt es den Moment, wo es nicht mehr weitergeht. So, und jetzt fängt man an, Panik zu kriegen. Scheiße. Und dann irgendwann reift in einem die Erkenntnis, also jetzt stürze ich runter. Da ist man ja nicht tot, wenn man klettert, hat man ein Seil dran, das tut noch ein bisschen weh, das zuckt ein bisschen, aber ansonsten ist alles gut. Und trotzdem hat man natürlich Angst vor dem Moment, wo es dann mal runtergeht und man hängt im Seil. Und dann kommt die Erkenntnis, sagt, also jetzt, in den nächsten 5 Sekunden passiert das. 20 Sekunden später hängst du immer noch dran und glaubst immer noch, in den nächsten 5 Sekunden liegst du unten. Eine Minute später, irgendwann zittern dann schon so, gerade die Waden fangen dann so an so zu zittern, das heißt Nähmaschine, Du hängst immer noch dran. Will heißen, wir sind zu, beim Klettern jetzt konkret, stellt man fest, dass wir zu dramatisch mehr in der Lage sind mit unserem Körper, als was wir uns in dem Moment zutrauen. Dramatisch mehr. Also, wie oft ich gedacht habe, jetzt, das war's jetzt, jetzt fliegst du unten, eigentlich kannst du jetzt loslassen. Mir ist es extrem selten passiert, dass ich wirklich mal im Seil runtergefallen bin. Also ganz, ganz selten. Weil wir zu weitaus mehr in der Lage sind, wie das, was wir selbst glauben. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis aus der Kletterei, eigentlich für mich die zentrale Erkenntnis, die ich so beim Klettern erlangt habe. Ich kann mehr, als ich in dem Moment denke. Ja, klar, wenn du da dranhängst, vergisst du das, auch klar. Und denkst wieder, jetzt fällst du runter, aber wir können mehr. Und das hat was damit zu tun. Wir haben weit, weit mehr von unseren Talenten, als wir in so einer kurzen Nabelschau von uns selbst, wir uns vorstellen und sagen, ja, was kann ich denn? Und die einigen anderen, die sehen dann, wie wir vorne so talentierte Musiker Lobpreis machen und denken, naja. Und dann sehen sie, wie welche hier vorne talentiert predigen können und denken, naja. Wir können weitaus mehr. Und die Dinge, die dem Herrn wirklich wichtig sind, die sozusagen wie das Spielgeld sind, mit dem er was machen kann, das ist das, was hier steht. Das sind so die weichen Faktoren. Treue, Vertrauen, Zeit, Eifer, Liebe. Und die, ja, der müssen wir uns gewahr werden, wenn wir so auf halbem Weg stehen. Und dachte ich so wir als Gemeinde, wir stehen ja auch gerade so ein bisschen wieder in so einem Moment, wo man beim Klettern hat man da wieder mal so einen Ring erreicht, kann einhängen, dann kurz, und dann irgendwann geht's weiter. Ja, wir sind jetzt, viele von uns treffen uns in der Woche in anderen Gruppen und das ist, kann auch wieder so ein Moment sein, wo man sagt, ja, jetzt geht's die nächste Stufe weiter und jetzt schau mal, was ich von meinen Talenten hier konkret einbringen kann. Jetzt mit anderen Leuten vielleicht, mit anderen Herausforderungen. Vielleicht fordern ja andere Menschen auch meine Talente ganz anders heraus. Das ist so ein Moment jetzt gerade, wo man da mal wieder nachschaut und sagt, ah, jetzt geht's den nächsten Schritt hoch. Aber unterschätzt nicht diese weichen Talente. Ne? Also es ist sehr wichtig, wenn wir uns abends treffen, der einen Lobpreis macht. Aber die, die mit Liebe, Eifer, Zeit, Vertrauen und Treue kommen, sind genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger am Ende. Und das ist im ersten Moment gar nicht so abrechenbar. Aber mittelfristig ist es außerordentlich abrechenbar. Und dann wird es ganz groß und ganz greifbar. So, das zu der Zahl. Also die wird jetzt unter Umständen schon wieder falsch sein. Ne? Also die zählt ja immer höher. Das war halt vorhin, als ich da geschaut habe. 1 Million.
Ja, die Bibel sagt ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt auch, wie der Christian schon gesagt hat, ohne Vorbereitung, ohne Folien, ohne irgendwas. Ne? Und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, das Bild nochmal aufzugreifen, Karl Robert, von dir. Vielleicht kannst du mich auch unterstützen. Also wenn dir was einfällt, darfst du gerne noch mitwirken. Ja, also mich hat es beschäftigt. In unserer Zeit, wo wir Lobpreis, Anbetung hatten. Und ich glaube, dass das Bild noch mehr sagt, als was wir bis jetzt gehört haben und was wichtig ist für unser Glaubensleben. Man könnte, oder ich würde gern so die Gedanken teilen mit euch. Man könnte vielleicht mal so ein Leitvers nennen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Stellen wir uns mal vor, dieses Bild, ne, da ist einer an einer Steilwand und klettert, ist auch gesichert. Und da ist mir so die Frage gekommen, wo geht's denn hin? Ja, dieser Kletterer hat ja sicher ein Ziel. Und zwar wahrscheinlich der Gipfel oder irgendwo eine Erhöhung, wo das Ende ist oder wo er angeschlagen ist. Und das ist erstmal wichtig, wenn du kletterst, wenn du auf dem Weg bist nach oben, dann sei dir sicher, dass du das richtige Ziel vor Augen hast. Ich möchte mal an der Stelle ein Bibelwort lesen, was genau das ja beschreibt, dieses Bild. Wer die Bibel mit hat, im Hebräerbrief Kapitel 12 lese ich die ersten Verse. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Es ist zunächst mal sehr wichtig, dass wir, wenn wir, wie auch Karl Robers Aussage war, lasst uns auf Jesus schauen, lasst uns nicht nach unten schauen. Wenn wir nach unten schauen, kriegst du wirklich Angst. Christian hat es auch nochmal bezeugt. Lasst uns nach oben schauen zu Jesus. Und dabei ist mir wichtig geworden in meinem Leben, einmal nicht zu vergessen, was er für dich getan hat, für mich getan hat. Das wird hier kurz beschrieben. Er hat die Schande gering geachtet und hat Widerspruch gegen sich erduldet. Und eins ist bei Jesus ja auch sehr deutlich, er ist einen Weg der Erniedrigung gegangen bis zum Ende, bis zum Ziel, aus Liebe zu uns. Er hat das Kreuz erduldet, das war in dem Moment so eine Zwischenstation. Und dann wird hier vom Hebräerbriefschreiber gesagt und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Das war das Ziel. Also es ist ganz wichtig, dass wir ein Ziel haben, wenn wir in einem Kampf des Glaubens sind. Und zwar das richtige Ziel. Man kann ja auch auf dem falschen Weg sein. Man kann manch einer sagt, ein totes Pferd reiten oder einen falschen Weg eingeschlagen haben, einen falschen Berufsweg. Das war erstmal was, aber es war nicht richtig. Und hier lernen wir von Jesus, auf das Ziel zu schauen. Und da fällt mir jetzt gerade ein, erinnert euch mal, als Jesus mit gepredigt hat und dann hat er zu seinen Jüngern gesagt, kommt, lasst uns jetzt rüberfahren ans andere Ufer. Und zwar nach Kapernaum, glaube ich. Und sind eingestiegen in das Boot und er hat sie erstmal weggeschickt. Sie sind ohne ihn gefahren. Und er kam ja dann auf dem Wasser und so. Ne? Und dann war das doch mit dem Sturm. Und dort hatten die Jünger eben total Angst gehabt und dachten, das ist unser Ende. Aber Jesus hatte ja gesagt, lasst uns hinüberfahren. Er hatte das Ziel vor Augen und er wusste, dorthin will ich und dort komme ich an. Und das hat er ihnen auch gesagt als Ermutigung. Warum seid ihr so kleingläubig? Und vertraut mir nicht. So, jetzt würde ich nochmal kurz auf den, ich hatte vorhin gesagt, so, es ist ein Kampf des Glaubens. Das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern einer meiner Lieblingspersonen in der Bibel ist der Timotheus. Und der Paulus hat den Timotheus wie einen Sohn behandelt und geliebt und gelehrt. Und Timotheus war auch sehr lernfähig. Und Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 18, diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen behältst oder hast. Und eine weitere Bibelstelle im Kapitel 6, Vers 12 steht, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also wenn wir am Seil hängen, einen Berg erklimmen, der Berg, das ist ein Problem in deinem Leben. Das ist zum Beispiel ein Hindernis in deinem Glaubensleben, in deinem Geistlichen oder im Moment eine ernsthafte Situation, also die dich total beschäftigt und wo du aber weißt, das ist richtig, das ist der richtige Weg, den ich gehe, aber es ist eben schwer. Oder man ist zwischendrin. Ne? Also wenn ich mich so erinnere, es war mal in einer Kletterhalle, und da waren wir mit unserer früheren Jobsgruppe dort und da war der Christian, den habe ich so beobachtet, wie da so die Griffe hoch ist. Ne? Wohl auch überlegt, also nicht jetzt hektisch oder so, sondern gezielt und eine bestimmte Strecke gewählt. Jeder hatte so auch ihren Schwierigkeitsgrad. Und ja, ich habe erstmal, ich sage euch ehrlich, wie es mir ging. Ne? Ich habe erstmal ganz mich zurückgehalten. Da war ja vorher eine Einweisung, hat mich jetzt nur nicht weiter abgeschreckt, aber ich hatte einen Entschluss getroffen. Erstmal schaust mal zu und Fotos gemacht von den anderen. Es war schon interessant. Und ja, das braucht auch alles Zeit. Und dann war irgendwo der Punkt, wo ich dachte, ja doch, ich probiere es doch, ich wage es einfach mal. Und da habe ich gesagt, ja, so die Schwierigkeitsstufen, ne, die verschiedenen Strecken, dachte ich, ach nee, das ist vielleicht doch nicht das. Und dann fand ich da eine ganz oben, also wirklich ganz oben an der Decke gefestigte Strickleiter. Die hing da runter, bis runter. Dachte ich, ach ja, das ist da eigentlich auch was. Vielleicht ist es sogar leichter, die Leiter hoch und probierst du das aus. So gesichert, ne, mit Seil und dann bin ich die Strickleiter hoch. Und nach, es ist jetzt für mich jetzt auch kein Problem, die Höhe und so weiter, aber dachte ich so, es ist ganz schön hoch. Ich glaube, Christian, 11 Meter war so die Wandhöhe, die Deckenhöhe oder sogar noch mehr, 14 Meter die Decke höher. Und das ist schon beachtlich. So weit, so gut. Ich war dann fast ganz oben. Und dann rief einer unten, und zwar müsst ihr euch vorstellen, es, also auch in meinem Beruf habe ich auch zwei verschiedene, unterscheide ich zwischen zwei verschiedenen Kletteranlagen, künstliche Kletteranlagen. Die einen heißen Boulderwände, da braucht man kein Seil und da klettert man hoch und hat eine maximale Standhöhe von 2 Metern. Dann ist Sense, da kann man verschiedene Griffe nutzen und so. Und da gibt es einen Niedersprungbereich, wo man auch runterfallen kann und wo man sich auch nicht wehtut. Das ist soweit gut und das gibt es in vielen Schulen und Kitas. Und dann gibt es die sogenannten Top-Rope-Kletterwände, die nur mit Seilsicherung zu beklettern sind und wo man also einen Sicherungsmann braucht oder Frau, die am Boden steht, auf festen Tatsachen und die das Seil hält. In dem Fall war das auch so bei mir, ne? Ich hatte auch einen großen Christoph, der hat mich gesichert, ist erstmal vertrauenswürdig gewesen für mich, aber doch nicht so sehr. Also mir ging dann echt die Muffe ganz oben, weil es hieß jetzt plötzlich, so jetzt lass dich fallen. Lass dich fallen. Und das, also ich habe gekämpft innerlich. Ich meine, konnte ja nichts passieren, ich war ja am Seil. Ne? Es war straff gehalten und so, gut, aber lass einfach los. Und das konnte ich nicht. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Minuten, 10 Minuten vielleicht gebraucht. Innerlich gekämpft. Also der Weg hoch war ja noch einfach, aber runterwärts wäre es schneller gegangen. Ne? Aber ich konnte das nicht so einfach loslassen. Ja, und dann ist es eben wichtig, es kam auch von Christians Rede heute, triff eine Entscheidung. Dann musst du eine Entscheidung treffen. Und zwar, wenn man jetzt an der Wand hängt, hier an der Steilwand, sicherlich muss es weitergehen, nach oben. Man will ja zum Ziel. Also stehen bleiben geht nicht und bei mir war es natürlich so, ich war schon oben und der Weg ging nach unten und bei mir hieß es loslassen. Warum erzähle ich euch das? Weil bei diesem ganzen Kampf des Glaubens, wenn du in einer solchen Bewährung drin bist, auf ein Ziel zugehst und es schwer ist und du durch etwas hindurchgehst, ist es sehr wichtig und gut, wenn man eine Seilschaft hat. Und da spreche ich hier von dem Vertrauen. Natürlich zum Herrn, ne, zu Jesus, aber es ist doch schön, wenn man einen Bruder hat oder eine Schwester oder irgendeinen, ich sag mal einfach unsere Jups-Leute, die das Seil mithalten, gerade in einer schweren Phase. Und die vertrauenswürdig sind und dann auch eben sichern, ja, durch Gebet oder durch ein Wort der Ermutigung sichern, dass man nicht fällt. Oder vielleicht auch mal einen Schubs geben oder mal eine Ermutigung. Und der große Christoph hat auch gerufen, ne? Also hat mir Mut gemacht, lass los und so weiter. Ja, und dann merkt man, und ich habe das dann gemacht, und man merkt, man wird gehalten. Das Leben ist oft eine Seilschaft. Du bist nicht alleine. Und wir als Gemeinde kennen das ja, haben ja so viele Situationen durch, wo wir zusammenhalten. Und das ist so wertvoll. Wenn man in so einem Kampf ist, in so einer schweren Phase, in eine harte Zeit geht. Ja, mir ist noch eins wichtig geworden in der letzten Zeit. Ich hatte mal kürzlich ein Gespräch, oder anders gesagt, ihr kennt doch die Windkraftanlagen. Onshore meine ich jetzt mal, also die auf dem Land stehen, die man ja hier sieht in unserer Gegend. Windräder, die wie Pilze aus dem Boden kommen, aufgerichtet werden mit großen Kranen und die inzwischen eine Höhe von bis 150 Meter erreichen. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und soweit ist das ja erstmal eine Frage der Richtung und des Betriebes und Stromgewinnung und so. Aber wer denkt schon an die Menschen, die in diese Windkraftanlage rein müssen und diese Höhe überwinden müssen bis ganz oben? Zum Beispiel ein Prüfer, mit dem ich jetzt sprach, vor ein, zwei Wochen, der dort ganz oben Druckgefäße prüft. In dem Rotorbereich, in den Maschinenräumen. Da ist echt Technik dort oben auf diesem, in dieser Höhe, 150 Meter. Und wie es denen dabei geht, wenn die ganze Distanz von unten über eine Leiter, eine Steigleiter, überwinden müssen, zu Fuß, von Hand. Und die sind natürlich auch gesichert, aber macht euch das mal bewusst, eine Strecke von 150 Meter auf einer Leiter zu laufen, mit Ausrüstung und auch mit einem gewissen inneren Zustand, mit vielleicht auch Angst, ne? Was ist, wenn mir plötzlich der Kreislauf abkippt oder irgend sowas, ne? Wer holt mich runter? Und der hat mir gesagt, weißt du, oben gibt es zum Teil, die können ja auch nur bei Windstille errichtet werden und dann auch bei gewissen Windbewegungen werden die auch bestiegen, weil dort oben in dieser Höhe hat man eine Auslenkung von plus ein Meter. Ein Betonmast, der schwankt hin und her wie ein Schilfrohr. Und da ist eine Person drin oder mehrere. Und da wird einem schon Angst. Und dabei habe ich mich gefragt, hallo, wenn du auf der Leiter jetzt wärst, mit Steigschutzeinrichtung, also Auffanggurt und kurzes Verbindungsmittel, dann steigst du da hoch. Manche Türme haben auch ein Vertikalseil frei hängend, also frei gespannt, dahinter, daneben, wo man eingeklickt ist und wo man also im Fall eines Falles dann am Seil hängt und abgelassen werden muss. Ja, so, aber was ist, wenn da zwischendurch was ist? Bist 80 Meter gestiegen, was schon eine beachtliche Höhe ist, und zwischendrin ist irgendwas. Und das sind so Situationen in unserem Leben, wo ich jetzt darauf zu sprechen komme, Hebräerbrief, gehen wir nochmal zurück. Kapitel 12, Vers 2 oder Vers 1 ging es ja los. Denkt doch mal bitte an die Zeugen, die sind alle im Kapitel 11 erwähnt. Wie ging es denn dem Noah? Wie ging es denn dem, der, also wie Josef zum Beispiel, ne, der in der Zisterne drin war, der auch nicht wusste, wann ist das mal zu Ende? Oder Abraham? Ist egal. Also all diese Zeugen, die sollen uns ermutigen. Denkt an solche Männer und Frauen, sind auch Frauen beschrieben, die, und das ist jetzt so mein Hintergedanke oder mein Fazit aus dem Ganzen. Wenn du in deiner vielleicht harten Phase bist, gerade, oder wo du im Glaubensleben etwas durchspringen willst oder weißt, dass du auch richtig bist, das setze ich voraus, gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib jetzt nicht auf. Wenn du auf der Stufe 10 bist, gib nicht auf, weil ja noch 10 vor dir sind. Gib jetzt nicht auf, sofern du richtig bist und der richtige Weg, das richtige Ziel hast. Und diese Männer und Frauen haben auch nicht aufgegeben. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf und so weiter. Das heißt Ausdauer, das heißt ausharren, warten, auch wenn du nichts siehst. Das ist ein Prozess des Steigens, ne? Des Erklimmens von einer Felswand, ein Überwinden von einem Hindernis. Tu es mit Geduld. Es ist eine Prüfung, es ist ein Test, der hat ein Ende, gib jetzt nicht auf. Und weißt du was? Genau dieser Prozess macht dich stärker. Oder du lernst dabei, du gewinnst die Erkenntnis, Mensch, an der Stelle, weißt du noch, und das ging so und so. Und das nächste Mal, da bin ich mir sicherer und dann ist es einfacher. Das ist sehr wichtig, dass wir durchgehen, durchhalten. Also ich habe für mich, habe ich vielleicht schon mal gesagt, ein Wort für mein Leben gewonnen, weil ich auch durch hartes hin durchgegangen bin. Die meisten Sieger sind ehemalige Verlierer, die sich einfach geweigert haben aufzugeben. Es ist manchmal hart, weil wir hatten es im Jups-Abend am Freitag oder vor 2 Wochen, weiß ich nicht, da haben wir auch das Lied gesungen, was wir heute gesungen haben. Ne? Es gibt Sonne und dann Regen und alles, egal wie es ist, wir loben den Herrn. Aber wenn du drinnen steckst in der ganzen Misere, ist es nicht leicht oder manchmal nicht leicht zu loben. Und manchmal ist es sogar so, dass du nicht mal beten kannst. Oder dir bleibt nur noch einfach, wie wir auch heute manchmal, Jesus gesagt haben. Jesus. Beten. Oder zum Singen kommt man vielleicht nicht. Aber gib nicht den Glauben auf. Hänge ihn nicht an den Nagel. Vielleicht ist auch manchmal gut, wenn man in der Phase ist, an dieser Steilwand, mal kurz ausruhen, mal kurz innehalten, mal warten. Übrigens, das ist mir auch nochmal wichtig geworden mit dieser Seilschaft, als ich kurz nachdem, es sind jetzt ungefähr 10 Jahre, als meine Frau starb, damals, im Jahr drauf, vor 9 Jahren, war ich im Sommer mit jungen Leuten, alles Jugendliche, alle so bis 25, in Sardinien. Und dort waren wir mal an einem, haben wir eine Tagesreise gemacht, hatten Seil, alles mitgenommen und Verpflegung und Wasser. Und wir sind in ein Tal gegangen, in eine Schlucht, und dort wollten wir durch die Schlucht gehen. Am Ende der Schlucht, also ganz oben praktisch, übernachten und dann am nächsten Tag zurück, war unser Ziel, unser Weg. Was wir damals schon ein bisschen geahnt haben, was gesagt wurde, nehmt Wasser mit. Genug Wasser mit für 2 Tage. Aber Wasser ist auch schwer, ne? 1 Liter ist 1 Kilo und das hast du auf dem Rücken. Und wenn man 3 Liter mitnimmt, ist es relativ viel. Was mir aber jetzt wichtig ist, wir hatten dort Hindernisse zu überwinden. Wir mussten eine steile Wand hochklettern und dort auch mit Seilausrüstung Gepäck hochziehen und dann auch mit Seilsicherung entsprechend die Leute nach oben führen. Dann war man oben, dann ging es durch eine Öffnung rein in den Fels, aber da konnte man nicht durchgehen, weil alles mit Wasser gefüllt war. So haben wir uns so ziemlich ausgezogen, also weit Badehose und Wasser ging bis hierher, bis zur Brust und durch den, also es waren vielleicht 2 Meter, die wir überqueren mussten, aber das war der Weg, ihr Lieben, das war der Wanderweg. Das heißt also entweder zurück, gehst zum Auto oder du gehst da durch. Und das ging in dem Fall auch nur mit Gemeinschaft. Die einen haben wie so eine Lastenbrücke gemacht, ne? Einen Rucksack nach dem anderen da drüber und dann die einzelnen Personen durchs Wasser und drüben waren wir wieder und dann hat man sich wieder angezogen und so weiter, ging der Weg bis hoch. Wir haben viel Seilschaft dort erfahren, wo wir Vertrauen gelernt haben und wo ich auch, ja, ich war ja immerhin, war mit meinen 2 jüngeren Söhnen, also eine Generation älter war ich. Und die jungen Leute, die haben auch voneinander gelernt, voneinander in Abhängigkeit zu leben oder da durchzugehen. Wasser vielleicht auch mal hier weiterzugeben. Das ist ganz wichtig, wenn wir durch solche Phasen, solche Glaubenstests gehen. Genau, soweit würde ich es mal lassen, dass das, was man dazu noch bewusst wird. Es sei denn, du hast noch was? Nee, ist alles okay. Gut.
Ich denke, wir nehmen uns noch ein paar Minuten Zeit, jeder für sich selber eine Antwort zu geben. Friedemann hat es ja gesagt, wir mussten manchen Sachen eine Antwort geben und dass wir einfach zu diesem ganzen Thema mit diesen Talenten einfach auch sagen, Herr, ich will nicht zu denen gehören, die das vergraben. Und was mich jetzt erinnert hat beim Zuhören beim Friedemann ist, dass es doch auch manchmal wichtig ist. Du hast zum einen diese Seilschaft, du hast zum einen die eigene Verantwortung für dich und du hast zum anderen auch manchmal die Verantwortung, jemandem mal zu helfen und sagen, ey, verlier dein Vertrauen nicht oder ja, lass im Eifer nicht nach. Also dass wir da beide Seiten sehen, sowohl die eigene Verantwortung, ich kann nicht immer davon ausgehen, dass die anderen das machen. Ich muss selber Entscheidungen treffen, aber es ist auch sehr nützlich, sehr hilfreich und sehr wichtig für eine Gemeinde zu sagen, ey du, was drückt dich, kann man dir helfen, kann man da ein bisschen mit aufpassen, dass du nicht dein Talent vergräbst, sondern damit handelst, weil wir das Ziel ja im Blick behalten wollen. Okay, lass uns einfach, wer das gerne möchte, dem Herrn eine Antwort geben, indem ich was bete und dann nehmen wir mal ein Stück Zeit, wo jeder selber das formulieren kann vor Gott, was er jetzt nach diesem Gottesdienst heute für richtig hält und für wichtig hält.
Also das kommt mir jetzt spontan so. Am Donnerstag haben wir uns auch in einer neu zusammengestellten Hausgruppe gefunden und hat jemand gesagt, und das fiel mir jetzt wieder ein, hat jemand betont, nichts Neues, aber dass wir miteinander gehen. Ne? Also das Bild von der Seilschaft, das ist ja vom Wort her ist das sehr negativ belastet dadurch, dass das oft benutzt wurde, um so das Machtgeflecht in der DDR zu beschreiben, so diese inoffiziellen Strukturen, über die sich Leute eben gegenseitig geholfen haben in einer oft nachteiligen Weise für die ganze Gesellschaft oder auch für andere, die eben nicht integriert waren in diesen Zirkeln und Verbindungen. Aber der Friedemann, denke ich, hat uns jetzt genug Stoff geliefert, zu sehen, anhand von der ganzen Kletterei, wie gut und sinnvoll und hilfreich das ist und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind. Und ich bringe das jetzt mit dem Satz zusammen, der da gesagt worden ist bei uns in der Hausgruppe, ich bringe den jetzt nicht wörtlich zusammen, aber dass wir miteinander vorwärts gehen. Und ich möchte das in Gegensatz stellen zu dem, dass wir sagen, wir trennen uns auch an der Stelle, wo es nötig ist, von alten Gewohnheiten zu sagen, naja, du bist doch der Leiter von der Hausgruppe. Du hast doch gesorgt. Sicherlich ist es richtig, dass es Leitung gibt in der Gemeinde, in der Hausgruppe. Aber ich finde es einen guten Moment, nach allem, was wir jetzt gehört haben, zu sagen, wir betonen auch wieder ganz, ganz bewusst das, dass wir füreinander verantwortlich sind, will ich einfach nochmal unterstreichen, die Chance nicht verstreichen lassen, weil ich glaube, das ist existenziell für unsere Gemeinde. Deshalb bin ich jetzt nochmal dazwischen gesprungen, weil doch der allgemeine Trend dazu geht, zu sagen, oh, die machen und ich mache halt mit, solange mir das gefällt. Und von diesen Dingen hat man ja am Anfang, von alten Sachen wollen wir uns trennen. Und deshalb denke ich, ich sage euch das mal, auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so sehr wisst, was ihr beten möchtet, wolltet, solltet, dann, wenn euch das der Geist zeigt, dann kehren wir einfach um an dieser Stelle und sagen, ja, wir miteinander.
Ja, Herr, so wollen wir dir das wirklich bringen und sagen als ganze Gemeinde, dass das eigentlich auch ein Akt der Liebe ist von dir, dass du uns immer wieder ermutigst, darauf hinweist und uns hilfst, dass wir nicht die falschen Wege gehen, dass wir nicht anfangen, Talente zu vergraben, dass wir nicht anfangen, die anderen machen zu lassen und mich nicht verantwortlich zu fühlen. Und ich möchte jetzt beten, dass du mit dem Heiligen Geist uns aufschließt, welches Gebet wir jetzt jeder Einzelne für sich formulieren sollen, für dich als Antwort auf das, was wir gehört haben. Du bist ein guter Vater und wir dürfen und können immer mit deiner Hilfe rechnen. Aber du erwartest auch, dass wir ehrlich und authentisch sind. Vater, wir danken dir, dass du uns hilfst, diese Dinge, die wir vor dir bringen, auch, ja, dass wir da auch deine Kraft dazu bekommen. Wir wollen dir das sagen, dass wir nicht zu denen gehören wollen, die am Ende ihre Talente vergraben. Und wir wollen auch nicht zu denen gehören, die da am Ende matt und müde werden und den richtigen Weg verlassen. Gib uns ja wieder deinen Eifer neu, dass wir nicht irgendwie auf ein mittlerweile alt gewordenes Kleid hier und da mal einen neuen Flicken drauf machen und denken, das reicht schon. Sondern lass uns darauf achten, dass unser geistliches Gewand, unser geistliches Leben erneuert ist. Dass wir ein flexibler, junger Weinschlauch sind, der in der Lage ist, das aufzunehmen, was von dir kommt. Sich dorthin mitzudehnen, wo du dich hindehnst, wo du hin willst. Und dass wir das auch ja nicht nur einzeln und jeder mit sich alleine abmachen muss, sondern dass wir dazu zusammengestellt sind. Dass einer dem anderen hilft, die Lasten zu dir zu tragen. Vater, ich danke dir, dass du das hervorragend vorbereitet hast für das, was du in der Zukunft mit uns auch als Gemeinde hast. Und wir wollen die richtige Haltung und die richtige Einstellung bewahren bis zum Ende. Du bist gut und wir freuen uns auf das, was von dir kommt. Amen.